Hallo, ich grüße euch. Ich freue mich, dass ihr heute Abend hier seid. Ich freue mich, dass ich nochmal hier sein kann. Ich denke, heute Abend wird es ein bisschen praktischer und auch einfacher zu verstehen als beim letzten Mal. Ich will einfach heute Abend mal anfangen mit einer kleinen Geschichte als Einstieg. Und zwar seht ihr da vorne den Christopher Columbus und ein paar Orangen. Jetzt könnt ihr vielleicht denken, was haben die denn miteinander zu tun? Und zwar wird eine Geschichte von Christopher Columbus erzählt, dass er eines Tages bei schönem Wetter draußen in seinem Garten lag, rücklings auf einer Liege unter so einem schönen Orangenbaum. Dann hat er sich die Orangen von unten so angesehen und dann kam ein Schmetterling angeflogen und ist einmal rund um so eine Orange rumgeklettert. Und dann hat er sich gedacht, vielleicht ist es doch so, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern vielleicht ist es wirklich so, dass die Erde eine Kugel ist. Und die gleiche Kraft, die den Schmetterling dann im Endeffekt an der Orange hält, würde mich mit meinem Boot an dieser Orange halten. Und genau diese Begebenheit hat Christopher Columbus an den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, ich probiere mal einfach eine neue Route nach Indien aus. Ja, ich meine, im Endeffekt hat er nicht Indien gefunden und im Endeffekt hat er auch nicht die gleiche Kraft, wie diesen Schmetterling an dieser Orange hält, mit seinem Bootchen an der Erdkugel gehalten. Aber prinzipiell war es so, dass seine Perspektive oder seine neue Sichtweise ihm einfach ganz neue Möglichkeiten eröffnet haben. Und er war viel begrenzter in seiner Denkweise, dass die Erde nur eine Scheibe ist. Aber ab dem Punkt, wo er die richtige Denkweise gehabt hat, konnte er ganz neue Wege gehen, die ihm einfach zu einem ganz anderen Ziel geführt haben. Warum gebrauche ich das Beispiel ganz am Anfang? Ich gebrauche das Beispiel, um einfach klarzumachen, wie wichtig unsere Perspektive, unsere Sichtweise und unser Denken über ganz elementare Dinge sind. Und ich bin einfach überzeugt davon, dass wenn wir die richtigen Konzepte über das Thema Ursprung der Erlösung im Kopf haben, wenn wir die richtige Sichtweise darauf haben, das verändert unseren Alltag, das verändert unser Denken über Gott. Und das verändert die täglichen Entscheidungen, die wir treffen, ob wir jetzt vom Evangelium weitersagen oder nicht, ob wir wirklich beten oder nicht. Wir könnten heute Abend einfach die Predigt überschreiben mit dem Titel Rettender Glaube. Wir sind ja noch in der Serie Jesus, Ursprung der Erlösung. Und mir ist heute Abend wichtig, darauf einzugehen, was wirklich rettender Glaube ist. Weil Glaube ist weit verbreitet. Man kann an so viele Dinge glauben, und nur weil man gläubig ist, hat man noch lange keine rettende Beziehung zu Jesus. Und da will ich heute Abend mal ein bisschen näher einfach drauf eingehen. Und ich bete noch einfach kurz vorher mit uns. Herr Jesus, ich möchte dich wirklich bitten, dass du uns heute Abend einfach nochmal in der richtigen Denkweise zum Thema Errettung, zum Thema rettender Glaube, dass du uns einfach über dieses Denken nochmal erfrischst und uns die richtige Denkweise einfach gibst. Und mach du uns einfach selbst Mut, indem wir einfach nochmal unsere Erlösung sicherer werden. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wenn wir sehen, dass wir erlöst sind, dass uns das voll motiviert, einfach davon weiterzusagen, damit noch mehr Menschen einfach in den Genuss kommen können, einfach rettenden Glauben zu haben und eine wiederhergestellte Beziehung zu dir. Ich möchte dich bitten, dass du einfach klar, deutlich und liebevoll einfach zu uns redest, Herr, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte einfach anfangen mit einem Konzept, was einfach wieder durch die Reformatoren irgendwo erneuert worden ist. Und zwar haben die unterschieden zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Gemeinde. Das heißt, mir geht es erstmal jetzt darum, die Grundlage irgendwo zu legen. Es gibt eine sichtbare Gemeinde, das ist einfach jeder, der heute Abend hier hinkommt, jeder, der irgendwie äußerlich zur Christenheit zugehört, der zu Veranstaltungen geht. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Unsichtbare. Und das sind einfach diejenigen, die wirklich eine Beziehung zu Jesus haben, die wirklich wiedergeboren sind. Und das ist voll wichtig, dass wir erkennen, dass es nicht nur ein Konzept durch die Reformatoren, die haben vielleicht den Namen geprägt, aber ihr könnt zum Beispiel in Matthäus 25, werde ich jetzt nicht alles nachlesen, da könnt ihr mal zu Hause nachschlagen. Und zwar fängt das Kapitel damit an, da ist so ein Beispiel von 10 Jungfrauen, so ein Gleichnis. Und die haben alle die felsenfeste Überzeugung, dass sie einfach dem Bräutigam entgegengehen und mit dem Bräutigam die Hochzeit feiern werden. Aber ich denke, ihr kennt die Geschichte, weil im Endeffekt haben nur 5 von denen dieses Öl in der Lampe und 5 andere haben es nicht. Und nur 5 sind im Endeffekt stehen sinnbildlich dafür, für die sichtbare, für die unsichtbare Gemeinde, und die 10 stehen irgendwo für die sichtbare Gemeinde. Und das ist voll wichtig, dass wir erkennen, dass dieses Konzept sich einfach durch das ganze Neue Testament ausdehnt. Dass nicht jeder, der im Endeffekt denkt, ich gehöre irgendwo dazu, auch wirklich eine Beziehung zu Jesus hat. Oder auch im Ende von dem Kapitel geht es um ein Gericht, wo einfach Schafe und Böcke unterschieden werden. Und das ist ein Gericht über die Gemeinde, wo einfach ja, dann aussortiert wird. Und ich weiß, dass das irgendwie so als heftiges Thema rüberkommen kann, aber ich denke, Gott weiß ganz genau, warum er so oft einfach im Neuen Testament über dieses Thema einfach spricht. Und ich lese nochmal aus Matthäus 7 zwei Verse vor, Vers 22 und 23. Könnt ihr gerne mit aufschlagen, wenn ihr wollt. Und zwar steht da in Matthäus 7, Vers 22, am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt, fort mit euch. Was ihr getan habt, habt ihr gegen das Gesetz getan. Das heißt, auch hier wird wieder beschrieben, dass es Menschen gibt, die einfach so eine Sicherheit der Rettung haben, ja, die auf Jesus zugehen und denken, hier, es passt alles, ich bin wiedergeboren, ich bin Christ. Aber im Endeffekt haben sie nicht diese Beziehung zu Jesus. Und ich glaube, genau diese Punkte, die machen es einfach ja, so elementar wichtig, dass wir ein ganz klares Wissen darüber haben, was wirklich rettender Glaube ist. Ich denke, viele von uns, die können so oberflächlich darüber lächeln, wenn wir irgendwie vielleicht Gespräche mit anderen Leuten haben und dann fangen die an und erklären uns, warum sie errettet sind. Und dann hört man schon mal so Argumente. Ich habe das schon auf der Straße gehört, so nach dem Motto, mein Großpapa, der ist mal Pastor gewesen und deswegen bin ich errettet. Oder viele denken einfach, okay, wenn ich jetzt im Endeffekt mal getauft worden bin oder wenn ich in Gottesdienste gehe und so weiter, dann bin ich errettet. Oder Eppen hat mir das Beispiel genommen, nur wenn ich jetzt in McDonald's gehe, werde ich dadurch kein Big Mac. Und genauso wenig werde ich ja kein Christ, nur wenn ich in eine Gemeinde gehe. Und über die ganzen Sachen können wir so oberflächlich grinsen. Ja, so Taufbescheinigung wissen wir, macht uns ganz klar nicht zu einem Christ. Aber ich denke, dass es für viele von uns normal ist, wenn wir erzählt bekommen, ja, ich habe da mal ein Gebet gesprochen und deswegen bin ich Christ. Und ich will das mal so ein bisschen in Frage stellen. Steht das denn irgendwo in der Bibel, dass nur weil wir ein Gebet gebetet haben, dadurch wirklich eine rettende Beziehung zu Jesus haben? Und ich lese mal einfach drei Verse vor aus Epheser 2, Vers 8 bis 10. Und das sind zum Thema Errettung, glaube ich, ganz elementare Verse. Ich glaube, das sind mit die wichtigsten Verse zu dem Thema, die es überhaupt gibt. Und da steht, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Ganz wichtige Verse zu dem Thema. Und da kommt nochmal ganz klar rüber, dass uns der Glaube allein rettet und dass die Errettung einfach ein Geschenk ist, was wir im Glauben annehmen. Ja, wir werden nicht aufgrund von unseren Taten gerettet, aber im Endeffekt sind da ja schon Hinweise enthalten, dass trotzdem Taten eine Folge einfach von unserer Beziehung zu Jesus sind. Und ich glaube, es ist ganz gefährlich und wir können vielen Leuten einfach eine falsche Sicherheit ihrer Erlösung geben, wenn wir nur irgendwo hergehen und sagen, ja, du hast ja mal ein Gebet gesprochen und deswegen bist du gerettet. Weil nur ein Gebet an sich rettet uns nicht. Wenn natürlich unser Gebet unseren Glauben zum Ausdruck bringt, dann ist das eine wunderbare Geschichte. Ich bin ja nicht gegen irgendwas für ein Sündenübergabegebet. Aber wo ich gegen bin, ist einfach oberflächlich irgendwo herzugehen und zu sagen, ja, du hast ein Gebet gesprochen, hey, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Und ich glaube, damit kann ich jemandem eine falsche Sicherheit der Errettung geben. Weil ich vertraue nicht auf ein Gebet, dass ich errettet bin, sondern ich vertraue einfach auf das Kreuz, dass ich errettet bin. Das ist die Grundlage von meiner Erlösung. Aber wie können wir jetzt irgendwo sicher sein, ob jemand errettet ist, ob wir persönlich errettet sind oder nicht? Dazu Matthäus 7, Vers 20. Ein ganz simpler Satz, den wir oft nicht ganz so gerne irgendwie hören. Wo es auch echt wichtig ist, dass wir verstehen, was damit gemeint ist. Und zwar steht da ganz simpel und plump drinne: Ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Das heißt, einen echten Christen erkennt man an seinen Früchten. Und wenn man den Vers mal mit jemandem durchgeht, dann kommt oft so irgendwie so ein Zweifel irgendwo ins Spiel, ja? Und dann kommen schon mal so Reaktionen, wie ich überspitze das jetzt natürlich mal ein bisschen, so nach dem Motto: Ich habe im letzten Jahr niemanden zu Jesus geführt, kann ich denn trotzdem irgendwie wissen, ob ich errettet bin? Und ich habe mal ein paar Seiten nach vorne geblättert, nach hinten geblättert meine ich, und zwar zu Matthäus 3, Vers 8. Und da kriegen wir einen ganz, ganz wichtigen Hinweis darauf, was zum Beispiel eine Frucht ist. Weil es ist ja nicht nur eine Frucht, jemanden zu Jesus zu führen. Und zwar steht da drinne: Bringt nun der Buße würdige Frucht. Und ich glaube, dass das einfach die wichtigste Frucht ist, die wir irgendwo hervorbringen können. Ja? Das ist irgendwie das, was jeden Tag aus unserem Leben hervorkommen konnte. Genau diese Buße. Buße, Umkehr, Sinnesänderung, das ist schon eine Frucht. Das heißt, wenn das in unserem Leben ist, dann ist uns das schon einfach ein Hinweis darauf, dass wir errettet sind. Zu dem Thema will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Hört euch nochmal die Predigt von Sonntag vor einer Woche an, vom Dirk. Der hat da einfach wunderbare Predigt zu dem Thema gehalten. Kann ich echt nur empfehlen, das euch nochmal einfach anzuhören. Und diese Buße, wie gesagt, das sollte einfach was sein, wo wir jeden Tag einfach drin gehen. Ja? Wir sollten alle dieses Leben der Erneuerung oder der Regeneration einfach leben. Und ich glaube, dass wir oft irgendwo kein klares Konzept in unserem Kopf haben von diesem Leben in der Erneuerung. Und um das nochmal ein bisschen besser zu veranschaulichen, lese ich mir einfach einen Vers aus Römer vor, und zwar aus Römer 6, Vers 23. Jetzt erstmal die Frage auf, irgendwie vielleicht, was der Text jetzt damit zu tun hat, aber ich denke, das wird irgendwo gleich ziemlich klar. Und zwar steht in Römer 6, Vers 23: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Und das ist auch ein ganz wichtiger Vers zum Evangelium. Und da sehen wir einfach diese beiden Seiten, ja. Lohn, Sünde, Tod, und auf der anderen Seite wieder das unverdiente Geschenk Gottes, ewige Leben durch Jesus Christus. Aber wenn wir das Evangelium auf diesen Vers reduzieren, dann haben wir ziemlich massive Probleme. Es ist nämlich so, dass dieser Vers uns erstmal nur schwerpunktmäßig einfach Hinweise auf die ganze Dimension Ewigkeit gibt, ja. Der Vers sagt erstmal wenig über mein alltägliches Leben aus. Der sagt mir nur aus, dass wenn ich jetzt sündige, dass dann irgendwann mal der Lohn bei der Abrechnung, das heißt dann, wenn es mit meinem Leben hier auf der Erde vorbei ist, dann ist das irgendwo der ewige Tod. Und dann kommt Jesus ins Spiel. Und ich glaube, das ist, wenn wir das Evangelium auf den Vers irgendwo reduzieren, kann das ein ganz, ganz, ein Evangelium sein, was wir sehr gerne hören, weil im Grunde genommen kann ich ja dann meinen Alltag einfach so lassen, wie der ist. Ja, ich nehme einfach dieses Geschenk an und habe dadurch dann im Endeffekt die Ewigkeit mit Jesus im Himmel irgendwo klar. Und ich glaube, das ist sehr, sehr fatal, wenn wir irgendwie dieses Denken irgendwo haben. Ja, ich bin ja gerettet und mein Alltag, der bleibt irgendwie so vollkommen außen vor. Und deswegen will ich nochmal kurz was zu diesem Lohn der Sünde, dem Tod sagen. Und zwar will ich das Bild mal ein bisschen erweitern. Nämlich stellt euch einfach vor, dass eine Person, die an Sünde krank gewesen ist, gestorben ist. Das heißt, jemand ist krank gewesen und ist gestorben. Wenn ich der Person jetzt neues Leben gebe, was hat die Person im Endeffekt davon? Die ist wieder am Leben, aber die ist noch nicht geheilt. Die hat ihre Krankheit noch. Das heißt, die wird früher oder später wieder an der gleichen Sache sterben. Wenn ich jetzt jemanden, der an einer Krankheit gestorben ist, den heile, dann ist der immer noch tot, aber halt gesund tot. Dann hat er auch nicht was davon. Ja, hört sich jetzt sehr, sehr lustig an. Gell? Genau um diese Krankheit Sünde geht es uns. Ja? Wir alle verstehen, ach, wir sind irgendwo wiedergeboren, ja? Wir haben ein neues Leben. Aber uns muss bewusst sein, dass wir einfach täglich mit dieser Krankheit Sünde konfrontiert werden. Und deswegen ist es so wichtig, in der Erneuerung, das heißt in der täglichen Umkehr einfach zu leben und dadurch einfach ja, diese Krankheit zu überwinden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir das verstehen. Dass wir an dem Punkt, wo wir das Geschenk der Errettung angenommen haben, da kommt der Heilige Geist in uns, dann kriegen wir neues Leben. Und der Heilige Geist macht es uns möglich, dass wir nicht mehr zu allem, von allen Dingen gefangen genommen werden können, sondern dass wir auch Nein sagen können, dass wir Sieg über Sünde haben können. Der Heilige Geist will uns das Wort Gottes aufschließen, nämlich genau damit wir die richtigen Konzepte in den Kopf bekommen und auch irgendwo den richtigen Alltag bekommen. Das heißt, dann fängt die Beziehung zu Jesus an und die Beziehung zu Jesus besteht darin, dass wir genau in dieser Erneuerung einfach leben. Ich glaube, ein ganz entscheidendes Wort wird bei dem Römer 6, Vers 23 oft einfach vergessen. Und zwar, ich lese es nochmal ganz vor, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Unseren Herrn, da steht noch hinten dran. Und das wird ganz oft einfach dabei vergessen. Ja? Wir wollen Jesus nur als diesen Erlöser haben. Das heißt, wir wollen nur unser Problem, Sünde irgendwo für die Ewigkeit abgehakt haben. Aber es ist so wichtig, dass wir Jesus einfach in unserem Alltag Herr sein lassen. Ja? Und wie kann das aussehen, dass Jesus in unserem Alltag Herr ist? Ich lese mal jetzt Jakobus 1, Vers 21 vor. Und da könnt ihr auch mal einfach gerne aufschlagen, weil wir da einfach noch uns mehr Sachen angucken werden. Und zwar steht da drinne, Jakobus 1, Vers 21, trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an, denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes an. Lasst mich mal so ein Bild von so einem Garten nehmen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild, um den Vers zu veranschaulichen. Und zwar können in einem Garten ja sehr, sehr viele Dinge wachsen. Ja, da kann ein Obstbaum sein, wo ich dann im Endeffekt irgendwann im Herbst wunderbare Äpfel von ernten kann. Da kann viel Gemüse stehen, was einfach dazu beitragen kann, dass ich mich gesund ernähren kann. Da können Kräuter drin wachsen, mit denen ich meinem Steak einfach den besonderen Geschmack noch irgendwo geben kann. Aber in so einem Garten, da kann auch einfach viel drin sein, was mir einfach nichts bringt. Und ja, was einfach nur das Wachstum von den anderen Sachen behindert. Da kann viel, viel Unkraut drin sein. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir dieses Bild einfach in unserem Kopf bekommen, für unser Leben. Unser Leben, das kann voll Obstbäumen sein, wo einfach wunderbare Früchte dranhängen, voll von Kräutern und voll von Dingen, ja, die einfach eine Bereicherung für uns sind und auch vor allen Dingen für andere sind. Aber unser Leben kann auch voll Unkraut sein. Deswegen trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an. Das ist so wichtig, dass wir als Christen in unserem Garten, in unserem Leben einfach regelmäßig diese Umkehr einfach ausüben. Dass wir regelmäßig dieses Unkraut einfach auszupfen. Dass wir regelmäßig Unkraut jäten und nicht zulassen, dass einfach die Krankheit, Sünde uns wieder so in Beschlag nimmt, dass wir einfach dafür gelähmt sind, das Richtige, das Gute zu tun. Das ist ganz elementar, dass wir genau das Leben. Es ist so wichtig, dass wir ein richtiges Selbstbild haben und einfach regelmäßig Unkraut jäten. Jetzt zum nächsten Vers, der Vers 22, ein Vers danach. Ich lese nochmal Vers 21 und 22 vor. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben
und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an, denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Schon bei dem ersten Vers, bei dem Vers 21, habe ich versucht zu betonen, dass da erst eine Trennung von was ist und danach kommt was Neues rein. Und im zweiten Vers, Vers 22, lesen wir dann, es reicht nicht nur die Botschaft zu hören, sondern es ist auch wichtig, dass wir danach handeln. Ja? Und ich weiß nicht, wer das aus dem Garten kennt. Ich denke, das kennen alle von euch. Wenn einfach nur das Unkraut gezupft wird und anstelle von dem Unkraut da nichts Neues reinkommt, dann pflanzt sich das Unkraut wieder selbst. Da brauchen wir gar nichts für zu tun. Das wächst dann wieder. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn wir einfach dauerhaft Sieg über Sünde haben wollen, wenn wir dauerhaft schlechte Gewohnheiten einfach überwinden wollen, dann ist es unheimlich wichtig, dass wir in unserem Leben nicht ein Vakuum entstehen lassen, sondern dass wir anstelle von den Sachen einfach was anderes in unser Leben hineinnehmen. Ja? Das heißt, eine Gewohnheit muss anstelle von der anderen kommen. Es reicht nicht nur Unkraut zu zupfen, es reicht nicht nur Dinge aus dem Leben rauszuschmeißen und dann nichts dazu haben. Wenn wir einfach dann Energie und Zeit frei haben, dann müssen wir das mit was anderem füllen. Sonst wird uns schnell einfach wieder was anderes, was uns bestimmt auch nicht weiterhilft, einfach dann uns wieder in Beschlag nehmen und uns ja, wieder Räume in unserem Leben einnehmen, die eigentlich so gut frei geworden sind. Das ist so wichtig, dass wir ganz bewusst, klar, uns von Dingen trennen, aber auch dann ganz bewusst die richtigen Dinge in unser Leben nehmen. Quasi das Schlechte überwinden, indem wir einfach das Gute tun. Nochmal ein Vers, der einfach verdeutlichen soll, dass es so wichtig ist, dass wir nicht nur hören, sondern auch wirklich danach leben. Und zwar 1. Korinther 8, Vers 1. Und zwar steht da Folgendes. Wissen kann uns ein Gefühl von Wichtigkeit verleihen, doch nur die Liebe baut die Gemeinde wirklich auf. Der Vers wird viel öfter so übersetzt, dass da steht, Erkenntnis bläht auf. Er sagt jetzt so das Gleiche aus, aber ich glaube, mit diesem Thema Erkenntnis bläht auf, kennen wir das alle, kennen wir den Vers alle sehr, sehr gut. Und ich glaube, Erkenntnis hat dann die Folge, dass wir einfach nur aufgebläht sind, wenn die Erkenntnis keinen Einfluss auf unsere Praxis hat. Wenn das, was wir im Kopf hat, die Konzepte, die da sind, die Denkweise, wenn die keine Folgen für unseren Alltag haben, wenn wir einfach nur Wissen ansammeln und das keine Folgen für unseren Alltag hat, dann bläht uns diese Erkenntnis auf und dann gibt uns das ein Gefühl von Wichtigkeit. Ja, dann fühlen wir uns nur irgendwie oberflächlich toll und denken, hey, wir sind hier der Burner, aber im Endeffekt hat davon niemand was. Der Eins, der sich darüber freut, ist im Endeffekt der Teufel. Nur wenn wir Wissen im Kopf haben und dadurch einen aufgeblähten Kopf haben, dadurch schaden wir uns einfach, oder dadurch schaden wir auch der Gemeinschaft, in der wir einfach sind. Ich will mal einfach versuchen, ein Beispiel zu nehmen, was nicht tausendprozentig reinpasst, was aber den Punkt doch veranschaulicht, der mir einfach wichtig dabei ist. Als Beispiel. Ich habe mich am Sonntag mit jemandem unterhalten, der schon mal öfters hier in der Gemeinde sitzt und dabei einnickt. Ja? Und da lachen schon mal öfters welche drüber und sagen denen das auch. Ja, und das könnte jetzt verschiedene Ursachen haben, dass die Person schon mal einnickt. Ja? Es könnte zum einen sein, dass die Person einfach ein sehr undiszipliniertes Leben hat und die ganze Nacht irgendwelche Filme guckt oder im Internet rumsurft, keine Ahnung was. Und dann wäre es bestimmt mal angemessen, zu der Person hinzugehen und zu sagen, hier, pass mal auf, da sitzen so ein paar Leute um dich rum, die sind davon ganz schön abgelenkt. Ja? Und ich glaube, die Reaktion auf sowas, die kann ziemlich viel zeigen. Ja? Ich kann aber auch einfach hergehen und das ist eigentlich der zweite Teil von dem 1. Korinther 8, Vers 1, doch nur die Liebe baut die Gemeinde wirklich auf und einfach die Person kennenlernen. Und am Sonntag habe ich mal länger mit ihr gesprochen und dann kommt raus, dass die seit 2 Jahren richtig übel krank ist und durch die Krankheit einfach so müde ist, dass sie automatisch einschläft. Und seht ihr, was wir machen können? Wir können einfach nur oberflächlich die Erkenntnis irgendwo haben, ja, die schläft ein, die Person, das ist hier eine Ablenkung für die anderen Leute, das ist alles total falsch. Oder ich kann die Person aber auch kennenlernen und dadurch auch einfach ein Verständnis für sie bekommen und jetzt einfach aus Liebe für die Person einfach dafür beten. Und es sollte ja so sein, dass wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen Glieder. Und nicht, wenn ein Glied leidet und dann in der Gemeinde einschläft, machen sich alle anderen drüber lustig. Deswegen, lass uns genau so eine Gemeinde sein, die nicht nur so ein oberflächliches Gefühl der Wichtigkeit irgendwo hat, die Erkenntnis hat und aufgeblähten Kopf, sondern lass uns so eine Gemeinde sein, die einfach sich gegenseitig in der Liebe, durch die Liebe einfach aufbaut. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur einen aufgeblähten Kopf haben. Und wie gesagt, wenn wir einfach die Dinge, die wir hören, das Wissen, was wir haben, wenn das nicht in die Praxis umgesetzt wird, dann werden wir geistlich gesehen einfach ja, sehr fett und unbeweglich. Ja? Dann werden wir zu Leuten, die hochmütig sind. Und oft hört man das einfach so, und ich glaube, dieses Denken ist ziemlich weit verbreitet, dass so oberflächlich gedacht wird, ach ja, wenn ich einfach nur genug Predigten höre und genug in der Bibel lese, dann werde ich total davon gesegnet und da wird sich meine Praxis total verändern. Aber ich denke, das Denken ist auch zum Teil richtig und gut, aber wenn das Predigten hören und das Bibellesen nur dazu beiträgt, dass ich mehr Erkenntnis, mehr Wissen ansammle und das keine Konsequenz für meinen Alltag hat, dann habe ich da echt Schwierigkeiten. Wisst ihr, die Zeit, in der ich am einfachsten stille Zeit hatte, das war die Zeit, und ich habe da unheimlich viel Bibel gelesen. Ich habe das aber zu der Zeit, wo es am allereinfachsten war, nur gemacht, einfach um in erster Linie Wissen anzusammeln. Ja? Und nur von dem Wissen allein ist noch nichts für die Ziele von Jesus an sich gewonnen. Und wenn wir nur zum Wissen ansammeln lesen, dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es einfach fällt. Aber es geht ja darum, dass wir erneuert werden, ja? Dass die Sünde weniger Macht in unserem Leben hat und wir dafür leben, was einfach ja, Jesu Wille für unsere Zeit, für unser Umfeld ist, für uns persönlich, dass wir unser Umfeld einfach ja, so nach Jesu Gedanken einfach prägen. Deswegen, es ist so wichtig, dass wir unseren Garten, unser Leben regelmäßig einfach ja, pflegen, überprüfen, gucken, was da einfach so wächst, was da am Sprießen ist. Noch ein paar Verse dazu, Galater 5 könnt ihr aufschlagen, Vers 19 bis 23. Das handelt auch von ganz vielen verschiedenen Dingen, die einfach in unserem Leben am Wachsen sein können. Und zwar steht da, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole noch einmal, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also, was ist in unserem Garten? Ich glaube, uns ist allen klar, dass wir nichts dafür... Vers 19? Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Das ist die erste Hälfte. Und dann auf Vers 2 nur nochmal den Kontrast zu zeigen. Vers 22, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Das sind so die beiden Punkte, die so gegenüberstehen. Und die einfach stellvertretend, nochmal um zu dem Bild zurückzukommen, von unserem Garten einfach dafür stehen können, die einen Sachen, die wachsen einfach ganz automatisch. Das Unkraut breitet sich ganz automatisch aus, aber dann ist es so wichtig, dass wir das zupfen und dass andere Dinge einfach da wachsen können, weil der Heilige Geist diese Dinge einfach in uns wirken will. Und ich denke, Wir alle wollen viel lieber einfach das Zweite in unserem Leben haben. Wir wollen ein Leben haben, was einfach von dieser Liebe geprägt ist. Jeder von uns will einfach Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung im Leben haben. Und noch ein anderer Gedanke einfach dazu. Für wen bringt denn so ein Baum Frucht? Bringt der für sich selbst Frucht oder bringt der für andere Frucht? Und das ist auch so wichtig, dass wir einfach die Motivation haben, dass einfach sich andere Leute an unserem Leben bereichern können und einfach das Früchte in unserem Leben sind, die ein Geschenk, die ein Segen für andere sind. Ja? Und ich denke, das ist eine ganz automatische Folge, dass ein Baum einfach Früchte bringt, wenn der Baum einfach an einem guten Ort steht, wenn er vernünftigen Boden hat, vernünftige Nahrung und wenn die Sonne einfach da ist. Deswegen, das ist eine ganz automatische Folge, dass wenn wir uns der Sonne aussetzen, wenn wir uns Gott aussetzen, wenn wir Gott auf uns scheinen lassen, dass wenn wir einfach bewässert werden, wenn das Wort Gottes einfach auf uns draufkommt, dass dann auch Früchte hervorkommen. Wir müssen sehen, dass das ein ganz automatischer Prozess ist. Das ist einfach was dadurch in Gang gesetzt wird, wenn wir einfach Beziehung zu Jesus leben. Was ganz Automatisches. Also, wir sind jetzt zu dem Thema gekommen, weil mir so wichtig war, nochmal zu verdeutlichen, dass echter Glaube auch wirklich Konsequenzen hat. Wir werden jetzt nochmal gleich uns ein paar Sachen aus Jakobus 2 ansehen, weil da stellt Jakobus drei verschiedene Arten von Glauben vor. Zuallererst ist mir aber noch ganz wichtig, eine allgemeine Sache über Glauben zu sagen. Ja? Und zwar ist es so, ich meine, ich habe so einen Eindruck, dass wir Christen oft einfach denken, ja, wenn wir nur fest genug glauben, dann passieren auch irgendwelche Dinge. Und bei uns kann es ganz leicht passieren, dass unser Glaube sich nicht auf Jesus Christus stützt, sondern dass sich unser Glaube auf unseren Glauben stützt. Ja? Es ist nicht nur wichtig, Glauben zu haben, sondern das Wichtigste ist, auf welcher Basis ist denn dieser Glaube? Auf was beruht denn dieser Glaube? Das heißt jetzt irgendwas für einen Kerle im Busch angenommen, der betet da irgendwie so paar Steine an, die aufeinander stehen oder irgendwas für einen aus Holz geschnitzten Götzen, der kann noch was für einen großen Glauben haben. Wenn der diesen Glauben einfach an einen toten Götzen hat, dann ändert dieser Glaube nichts in seinem Leben. Und genauso kann es uns gehen, wenn wir nur an unseren tollen Glauben glauben und unser Glaube nicht auf Jesus Christus basiert, dann ist der Glaube einfach total wertlos. Aber jetzt zu der ersten Art, wie wir glauben können. Jakobus 2, Vers 14 bis 17. Und so habe ich das überschrieben mit toter Glaube. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Der Gedanke war ja eben schon mal da. Was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt. Ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben, was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Auch hier sehen wir wieder, es gibt einen Glaube, der rettet und es gibt einen Glaube, der tot ist und der nicht rettet. Das heißt, dieser Glaube von einer Person, die ich eben schon mal beschrieben habe, die einfach nur theoretisches Wissen im Kopf hat, aber wo das Wissen einfach nicht zu Taten, nicht zu Werken führt, dieser Glaube ist tot, ja. Etwas, was tot ist, das hat keine Kraft, das hat keinen Geist, keine Macht, keine Gefühle. Und genauso ist es mit unserem Glauben. Wenn unser Glaube tot ist, dann hat er keine Kraft. Dann ist er ohne Geist, ohne Macht, ohne Gefühle. Eine Person, die einen toten Glauben hat, die ersetzt ganz oft einfach nur die Taten mit gewissen Worten. Ja? Man hat theoretisch alles richtig im Kopf und man kann auch irgendwie seinen Glauben verteidigen, aber man ist nur schnell mit den Worten dabei, aber die Taten, die kommen nicht. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir als Christen, dass jeder Einzelne von uns einfach die Verantwortung und die Berufung hat, uns um die Bedürfnisse von den Leuten zu kümmern, die um uns herum sind. Die Verse braucht ihr jetzt nicht aufschlagen. Ich lese die mal einfach vor und werft die mal an die Wand, dann könnt ihr die aufschreiben, wenn ihr wollt. Aber es ist mir echt wichtig, dass wir die Verse mal einfach auf uns wirken lassen. Und zwar steht da in Galater 6, Vers 10, lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun. Matthäus 25, Vers 40. Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und abschließend aus 1. Johannes 3, Vers 17, doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not zieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Was für einen Wert hat ein toter Glaube? Wenn wir kein Mitgefühl für unsere Geschwister haben, die in schwierigen Situationen sind und bereit sind zu helfen, dann ja, sollten wir echt unseren Glauben hinterfragen. Es ist so wichtig, dass wir sehen, dass irgendwo der Glaube durch die Liebe wirksam wird. Der Glaube bringt uns automatisch dahin, dass unser Fokus von uns selbst mehr weggeht, dass unser Fokus von unseren eigenen Bedürfnissen und so weiter mehr weggeht und wir einfach die Augen aufbekommen für Nöte von anderen. Und der Glaube macht uns bereiter, einfach diesen Bedürfnissen zu begegnen. Niemand, der mit Jesus in Kontakt kommt und rettenden Glauben hat, bleibt so, wie er vorher gewesen ist. Ja? Wahrer, rettender Glaube, der bringt Leben. Und Leben, das bedeutet Wachstum und Frucht, Veränderung, gute Werke, Taten. Und es ist nicht so, dass die Taten, dass die Werke retten. Nein, absolut nicht. Aber das ist eine ganz klare Lehre im Neuen Testament, dass die Taten, dass die Werke, dass die eine Folge von unserem Glauben sind. Dass das Früchte auch sind. Und es ist so wichtig, dass wir bei dem Thema Glauben auch einfach die Leute im Kopf haben, die um uns rum sind und die keine Beziehung zu Jesus haben. Die haben nämlich, glaube ich, genauso und glaube ich, noch viel mehr wie wir einfach ja, die Schnauze voll von irgendwas, von einem gespielten, von einem falschen Glauben. Und das ist so wichtig, dass wir keinen toten Glauben vorleben, sondern lebendigen Glauben vorleben, weil das ist das, was die Welt braucht. Und das ist Gottes Plan, wie er sein Evangelium einfach weitergeben will. Dass da glaubwürdige Menschen sind, die eine echte Beziehung zu Jesus haben, dass andere von dieser Beziehung profitieren und durch die Beziehung einfach in Taten und in Worten von dem Evangelium hören. Die Welt hat genug von Heuchlern, wahrscheinlich noch mehr als wir. Und das ist so wichtig, dass wir nicht nur so dieses theoretische Kopfwissen haben und aufgebläht sind, weil dann sind nämlich wir die Ersten, die einfach dafür sorgen, dass Leute, die Jesus noch nicht kennen, dass die über uns stolpern. Es ist definitiv so, dass das Kreuz ein Stolperstein ist. Und das wird es immer sein, da werden immer Leute drüber stolpern. Aber es ist schade, wenn wir einfach nur so aufgeblähte, religiöse Kerle sind, über die ganze Welt stolpert, bevor sie überhaupt zum Kreuz kommen und da einfach eine Entscheidung für Jesus oder gegen Jesus treffen können. Die nächste Art von Glauben ist der dämonische Glaube. Und der wird in den nächsten drei Versen beschrieben. Vers 18 bis Vers 20. Jakobus 2, Vers 18 bis 20. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich, Ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst, aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Also, um diese nächste Art von Glauben zu veranschaulichen, gebraucht der Jakobus Dämonen. Und was glauben diese Dämonen? Wir finden im Neuen Testament sehr viele Hinweise darauf. Ja? Selbst die Dämonen wissen, dass Gott existiert. Das heißt, die sind schon mal keine Agnostiker, die hergehen und sagen, das kann man nicht wissen. Es sind auch keine Atheisten, die sagen, Gott gibt es nicht. Die wissen ganz genau, dass es Gott gibt. Außerdem sehen wir ganz oft in den Evangelien, dass wenn dämonenbesessene Menschen Jesus begegnen, dass die ganz klar von Jesus sagen, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Oder zum Beispiel in Markus 5 wird da beschrieben, dass die wissen, dass Jesus ihr Richter ist. Oder in Lukas 8, Vers 31, da wird deutlich, dass die wissen, dass es einen Ort der Bestrafung gibt. Und auch das gibt uns einen Hinweis darauf, es reicht nicht, im Endeffekt nur die richtige Theologie im Kopf zu haben. Weil die Dämonen, die sind weiter von ihrem Kopfwissen her als viele, sehr viele Menschen. Bei dem Totenglauben hatten diese Personen die Eigenschaft, dass sie nur verstandesmäßig glauben. Und die Dämonen sind schon mal einen Punkt weiter. Bei denen kommen nämlich noch die Gefühle ins Spiel. Das heißt, ihr Verstand sagt denen, Gott gibt es. Und dann, ich lese nochmal Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, da hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Sie zittern vor Angst, da sind ihre Gefühle mit im Spiel. Das heißt, die haben einen Glauben, der von ihrem Verstand und von ihren Gefühlen irgendwo begleitet wird. Und dieser Glaube ist aber nicht rettend. Die haben keine persönliche Beziehung zu Jesus, die sind nicht wiedergeboren und so weiter. Das heißt, es reicht nicht, wenn wir nur im Verstand erleuchtet sind und wenn unser Herz aufgewühlt ist. Damit ist nochmal nichts gewonnen. Das ist noch kein rettender Glaube. Also, es reicht nicht nur verstandesmäßig zu glauben und es reicht auch nicht verstandes- und gefühlsmäßig zu glauben, sondern ein echter Glaube, der beinhaltet noch mehr. Und ich nenne das mal einfach rettenden Glauben, wir können es auch ganzheitlichen Glauben nennen. Und lese Vers 21 bis 26 einfach mal vor. Jakobus 2, Vers 21 bis 26. Weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte? Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln vollendet. So geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne gute Taten. Jakobus veranschaulicht also seine Lehre vom rettenden Glauben durch zwei ganz bekannte biblische Personen, durch Abraham und durch Rahab. Und die zwei Personen, die sind sehr unterschiedlich. Ja? Der Abraham ist ein Jude und die Rahab ist eine von Heiden. Ganz unterschiedliche Personen. Abraham war ein gottgefälliger Mann, die Rahab war eine sündige Frau, eine Hure. Abraham wird aber auch Freund Gottes genannt. Und Rahab gehört zu den Feinden Gottes, zu einem anderen Volk. Aber was hatten sie gemeinsam? Sie haben diesen rettenden Glauben gemeinsam gehabt. Und vielleicht erst noch mal ganz kurz zum Thema Abraham. 1. Mose 15, Vers 6 steht, und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Ganz eindeutig. Das ist nicht, dass hier beschrieben wird, dass Abraham aufgrund davon, dass er gehorsam war oder davon, dass er irgendwelche guten Werke gezeigt hat, gerecht gesprochen wird, sondern es ist so, bei Abraham, das ist ein ganzheitlicher Glaube. Das heißt, Sein Verstand ist involviert, seine Gefühle sind involviert und sein Wille ist involviert. Sein Glaube hat die Folge, dass er bereit ist, Gott zu vertrauen. Ich habe jetzt eben noch im Internet ein schönes Comic gesehen, was die ganze Sache ein bisschen veranschaulicht hat. Und zwar wird in dem Comic einfach beschrieben, dass bei den Niagara-Fällen, dass da so ein Seil gespannt wird und dann läuft so ein Fritze da drüber, so ein Seiltänzer, und macht alle möglichen Kunststücke und ganz viele Leute gucken zu und sind total begeistert davon. Ja. Und dann holt er sich eine Schubkarre und geht wieder zu dem Seil hin, setzt die Schubkarre auf das Seil und läuft da drüber. Hin und her, macht alle möglichen Kunststücke. Alle Leute sind total begeistert davon. Und dann fragt er die Menschenmenge, die dabei steht und so begeistert ist, ob die glauben, dass wenn sich noch eine Person in die Schubkarre reinsetzt, dass er dann mit der Person sicher ans andere Ufer kommt. Dann sagen die ganzen Leute, ja klar, natürlich schafft er das. Er hat die ganzen Kunststücke hier geschafft, dann schafft er das auch. Das glauben wir. Dann fragt er, okay, wer von euch will denn mal als Freiwilliger vorkommen? Ja, und dann war es das gewesen. Dann war es irgendwo das mit dem Glauben. Und das finde ich eine ganz schön gute Veranschaulichung. Und das ist genau das, was Abraham ausgelebt hat. Und ich meine, herzugehen und zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir, dass du genau weißt, was du machst und ich bin bereit, meinen Sohn zu opfern, das ist wahrer, das ist echter Glaube. Glaube bedeutet einfach, Gott zu vertrauen und zu allem, was er sagt, einfach Ja zu sagen. Das ist echter, rettender Glaube. Der Glaube, der sich darin ausdrückt, dass wir uns vollkommen Gott anvertrauen. Das ist rettender Glaube. Und Abraham wurde nicht durch Werke gerettet, sondern nochmal. 1. Mose 15, Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Ich will jetzt eben mit dem Beispiel nicht sagen, dass Jesus ein Seiltänzer ist und wir uns in eine Schubkarre setzen müssen. Auf keinen Fall. Ich glaube, dass wir viel mehr Gründe haben, Jesus zu vertrauen, als so einem Seiltänzer, wenn er das hinkriegen würde. Definitiv. Mir ging es nur darum, herzugehen zu sagen, unser Glaube beinhaltet auch unseren Willen. Und wenn wir glauben, dann zeigt sich das einfach auch in unserem Vertrauen auf Gott. Zu Rahab. Israel ist dabei gewesen, das verheißene Land einzunehmen und die haben dann diese Spione ausgesandt, um die Stadt auszuspionieren. Die Männer sind dann auf Rahab getroffen. Eine Hure, und die hat sich versteckt und beschützt. Und auch das ist ja einfach angerechnet worden als Glauben. Einfach die Männer zu empfangen, wissen nicht so viel davon. Aber wo wir einfach von ausgehen müssen, ist, dass die Männer einfach von dem kommenden Gericht Gottes erzählt haben, auch über die Stadt, und dass Rahab einfach vertraut hat und die Männer im Glauben aufgenommen hat. Und das ist ganz krass, dass sie zu einem der ersten Seelengewinner der Bibel irgendwie wird. Und das ist rettender Glaube, der basiert auf dem Wort Gottes, der basiert auf den Nachrichten Gottes und vertraut diesen Dingen, glaubt daran und dadurch hat es einen Einfluss auf unseren Alltag. Bei Rahab war es so, dass sie diese Leute aufgenommen hat und sich selbst dadurch in krasse Gefahr gebracht hat, und bei Abraham war es so, dass er bereit war, Isaak zu opfern. Aber das ist irgendwo komisch, dass wir oft so viele Zweifel bekommen oder uns gegen diesen Gedanken wehren, dass sich Glaube auch in unseren Taten, in unseren Werken zeigt. Dabei müsste das doch normalerweise ein ganz normales Prinzip für uns sein. Ja? Wenn ich mal einfach als Beispiel meine Ehe nehme. Wenn ich meine Frau liebe, dann hat es Konsequenzen für meine Gefühle, auch für meinen Verstand und auch für meine Taten. Das ist was ganz Normales. Es geht niemand her und sagt, ich liebe meine Frau und meint es wirklich ernst und er macht es nur verstandesmäßig und sagt es nie seiner Frau. Oder die Taten sprechen eine ganz andere Sprache. Oder es ist vollkommen unnatürlich, dass wir hergehen und sagen, ja, nur verstandesmäßig, wir lieben unsere Frau und sind voll von Gefühlen, aber es zeigt sich irgendwie nichts in unserem Alltag. Es ist ganz normal, dass wenn ich meine Frau liebe, dass ich dann auch nach ihr frage, dass ich ein persönliches Interesse in ihrem Leben habe, dass ich immer ein kleines Geschenk mache, dass ich einfach gucke, wie kann ich ihr einfach hier helfen. Und genauso ist es einfach mit unserem Glauben. Unser Glaube tritt in Aktion. Oder er ist ein toter oder ein dämonischer Glaube und nicht ein rettender Glaube. Und es geht mir hierbei nicht irgendwie darum, jetzt irgendjemanden zu verunsichern, ob er errettet ist. Ganz im Gegenteil. Es geht mir nur darum, dass wir jetzt neu einfach überdenken, was ist denn los in unserem Garten? Was wächst denn hier? Es geht mir auch nicht darum, irgendwie, dass wir jetzt hochmotiviert nach Hause gehen und hergehen und sagen, und ich weiß jetzt auch was, ich muss jetzt mal einfach anhand von meinen Taten zeigen, dass ich wiedergeboren bin und dass ich einen rettenden Glauben habe. Dann treten wir irgendwie leicht selbst in Aktion. Es ist voll wichtig, dass wir einfach sehen, dass das Früchte sind. Ja? Und es geht ja kein Baum her und sagt, und ich bringe jetzt mal Frucht und strengt sich dann volle Kanne an und dann macht es plopp und dann ist die Frucht draußen. Das passiert ja so nicht. Das ist ja alles ein Automatismus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das neu einfach so als Einladung sehen. Ja? Weil dann wird es einfach ein Geschenk für uns. Dann wird es ein Angebot Gottes. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir uns jetzt nochmal das Angebot Gottes klar machen. Dass er uns sagt, hier, guck dir mal an, was in deinem Garten wächst. Und dass Gott uns anbietet, da können wunderbare Kräuter wachsen, da kann wunderbares Gemüse wachsen, da kann wunderbares Obst wachsen. Das ist ein Angebot. Und das ist so wichtig, dass wir erkennen, dass Jesus uns dabei einfach helfen will, bei diesem Jäten und so weiter. Also es ist nicht wichtig, dass wir jetzt hochmotiviert irgendwelche Werke tun wollen, sondern es ist einfach voll wichtig, dass wir neu motiviert sind, einfach Jesus zu suchen und Beziehung zu ihm zu leben. Und dass wir aber auch anhand von diesen Früchten erkennen können, das sind so wie so Indikatoren, dass wir daran erkennen können, wie unsere Beziehung so mit Jesus ist. Weil wie meine Beziehung mit meiner Frau ist, die sitzt mir morgens am Tisch gegenüber und dann kann ich gerade so mit der reden, das ist einfach offensichtlicher oft, ja. Und so eine Beziehung mit einer Person, die halt nicht körperlich neben mir sitzt, die ist oft halt undurchsichtiger. Und dann ist es wichtig, dass wir einfach so Indikatoren kennen, die uns einfach Klarheit geben über unsere Beziehung zu Jesus. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, das heißt, ich kann nur einen Punkt erwähnen, den ich normalerweise schon rausgelassen habe. Wir haben uns jetzt viel über diesen rettenden Glauben unterhalten. Einfach gesehen, dass dieser rettende Glaube, dass der unsere Gefühle, unseren Verstand und unseren Willen beinhaltet. Ja? Und ich glaube, dass gerade zu der ersten Gruppe von Glauben, diesem toten Glauben, dass viele Menschen gerade in unserem Land irgendwo so ein Denken haben, ja, wenn ich so ein theoretisches Wissen über Jesus in meinem Leben habe, dann bin ich schon wirklich wiedergeboren. Und ich glaube auch, dass andere Menschen so dieses Denken in ihrem Kopf haben, ja, wenn ich nur irgendwie so einen gewissen Heiligkeitsmaßstab in meinem Leben habe, dann ist schon alles mit Jesus irgendwo in Ordnung, ja. Und die denken dann so, dass Heiligung, dass das alles ist, wo es sich einfach im christlichen Leben drum dreht. Es geht nur darum, dass ich heiliger werde. Und ich habe lange Zeit genauso gelebt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss erstmal persönlich in der Heiligung einfach wachsen und ich muss jetzt heiliger werden und habe mich nur viel mit meinen eigenen Fehlern irgendwo, habe ich mir nur vor Augen gestellt. Und wisst ihr, wenn wir so leben, dass unser Leben, dass es nur um Heiligung geht, und dass wir uns nur unsere Fehler rauspicken, auf unsere Fehler gucken, dann können wir auch nur irgendwo tiefer in Schlamm irgendwo sinken. Weil wir können das Böse nur überwinden, indem wir das Gute tun. Das Gute können wir nur tun, indem wir Beziehungen zu Jesus haben und auf Jesus schauen. Ich glaube, dass viele Menschen Heiligung einfach so zum Selbstzweck machen, auch so zum Lebensinhalt. Und dann wird es einfach was total knechtend ist, was uns irgendwo zu Sklaven macht. Ja, es ist voll wichtig, dass wir erkennen, Heiligung, das ist auch eine Frucht, das ist ein Prozess, das ist einfach eine Begleiterscheinung von dem, wenn wir einfach umkehren und Beziehung zu Jesus leben. Und wir haben oft so dieses Denken vielleicht, ja gut, erst wenn ich an einem gewissen Heiligungspunkt bin, dann kann ich anfangen, Jesus irgendwie zu dienen. Ja? Und ich glaube, wenn wir genau nach diesem Prinzip irgendwo handeln und nicht einfach das eine raus und das andere sofort austauschen, dann haben wir genau dieses Problem, dass wir einfach abwarten und die Zeit nichts in unserem Leben ist und einfach so ein gerodeter Acker und dass sich genau auf diesem Acker einfach wieder Unkraut anpflanzt und da ist im Endeffekt nichts mit gewonnen. Ja? Es ist einfach wichtig, dass wir erkennen, dieses Prinzip, wir können Sieg über schlechte Gewohnheiten haben, wir können Sieg über Sünde haben, wenn wir einfach das eine durch was anderes ersetzen. Und dass es einfach ein Sieg sein kann, herzugehen, nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt da erstmal heiliger werden, sondern einfach was anderes in unser Leben reinholen, was dann das Schlechte einfach verdrängt. Genau das. Wie gesagt, es ist mir einfach wichtig, dass wir ein ganz klares Konzept von diesem rettenden Glauben in unserem Kopf haben, weil ich einfach denke, dass viel zu viele Leute in unseren Familien sind, gerade in unserer Gegend hier, leben, die irgendwo denken, ja, ich bin ja wiedergeborener Christ. Ich erlebe das nicht so sehr in meiner Generation, aber gerade wenn ich mit älteren Leuten auf der Straße rede, dann treffe ich oft diese Konzepte einfach an. Ich bin ja getauft oder mein Opa ist ja Pastor gewesen oder ja, ich nehme ja mal ab und zu da am Abendmahl teil, ich gehe in Gottesdienst und so weiter. Lasst uns echt eine Ermutigung für solche Leute sein. Und ich weiß, dass es dann sehr persönlich und sehr hart werden kann, wenn man mit so einer Person ins Gespräch kommt und dann den Glauben hinterfragt. Aber lass uns einfach für die Personen beten und dann einfach Leute sein, die was anderes vorleben. Und wenn die Personen nämlich einen rettenden Glauben in unserem Leben sehen, nämlich auch die Werke und Taten sehen, und wenn wir nicht von unserer aufgeblähten Erkenntnis angetrieben werden, sondern von Liebe angetrieben werden, dann können wir auch wirklich Werkzeuge Gottes in deren Leben sein. Ich bete noch einfach zum Abschluss mit uns. Jesus, möchte ich bitten, dass jetzt niemand von uns irgendwo entmutigt ist, weil er nicht die Werke in seinem Leben sieht oder die Früchte in seinem Leben sieht. Möchte ich bitten, dass wir ermutigt sind, Jesus, dass wir motiviert sind, zu dir zu gehen. Jesus, sei du derjenige, der uns auf Unkraut aufmerksam macht. Und ich möchte dich nicht bitten, dass es irgendwie die Kultur ist, die uns auf Unkraut aufmerksam macht. Jesus, wir wollen das richtige Bild von unserem Garten haben. Wir wollen echt wissen, was da drin ist, was das Wachstum von den guten Sachen stört. Und wir wollen es raustun und Jesus, ich bitte dich, dass du anstelle von den Dingen einfach Sachen in unser Leben bringst, die einfach das Böse ersetzen. Jesus, hilf uns dabei, einfach täglich in diesem Erneuerungsprozess zu leben, täglich ein Leben der Umkehr zu leben. Jesus, hilf uns dabei, heiliger zu werden. Jesus, sei du derjenige, der die Dinge in unserem Leben macht. Hilf uns dabei, Herr, und mach, dass wir nicht selbst irgendwie versuchen, alles zu reißen. Jesus, dein Geist muss die Dinge in uns wirken. Jesus, füll du uns neu mit Liebe, Herr. Jesus, uns als Individuum, aber auch uns als ganze Gemeinde, füll uns neu mit Liebe, die sich in guten Werken zeigt, Herr. Jesus, mach, dass wir einfach ein Segen für diese Gegend sind, dass wir der Gegend Bestes einfach suchen und dass wir durch die Liebe, die sich durch unser Leben zeigt, einfach auf dich aufmerksam machen, dass die Menschen von dieser Liebe angezogen und verändert werden. Ich möchte dich bitten, dass noch viel, viel mehr Menschen einfach durch uns und durch unsere Gemeinde diesen rettenden Glauben bekommen, Herr, und die Gewissheit ihrer Rettung, Herr. Jesus, du hast alles bezahlt. Jesus, durch unsere Werke können wir nicht gerettet werden. Aber wir preisen dich dafür, dass du es vollbracht hast, Herr. Lass unser Leben einfach eine Antwort geben auf das, was du getan hast, Herr. In Jesu Namen. Amen.